Liebe Schwestern und Brüder, zum Osterfest sind wir zu euch gekommen und danken für die Einladung und sagen: Frohe Ostern, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Meine Frau Gisela ist auch dabei und wir sind dankbar, bei euch zu sein an diesem Ostersonntag. Wir erinnern uns noch einmal an den Karfreitag in Jerusalem und stellen fest, dass sich die Dinge nicht geändert haben. Menschen lassen Menschen erbarmungslos leiden. Menschen verfügen über das Leben von Menschen bis hin zum Tod. Mit Verachtung, Spott und Folter haben sie Jesus auch ans Kreuz geschlagen. Es gab eine Gruppe von Menschen, denen passte es nicht, dass Gott mit seiner Liebe die Armen, Ausgebeuteten, Ausgegrenzten suchte und die, die glaubten, bei Gott zu sein, in Frage stellte. Hinzu kamen zu Jesus noch zwei Männer. Auch sie hatten ein Gesicht, hatten ein Leben, hatten Menschen, die zu ihnen gehörten, und sie würden auch über diesen schrecklichen Tod hingerichtet. Tränen, Verzweiflung, Ohnmacht und auch Wut erleben die Frauen in sich, die Jesus liebten, denn sie blieben in ihrer Nähe und erlebten diesen schrecklichen Foltertod. Schrecklicher kann kaum jemand sterben. Die Jünger, bis auf Johannes, waren alle geflohen. Angstvoll waren sie abgehauen. Das war das Ende. Die Hoffnung auf eine Befreiung von der Fremdherrschaft war zerbrochen. Sie waren ja alle mit Jesus aus Galiläa gekommen, um in Jerusalem das Fest Passa zu feiern. Und nun, sie feierten nichts, sie waren in großer Trauer und befürchteten Schlimmes. Und Gott? Wie erging es Gott an diesem Karfreitag? Jesus hat den Gott Israels mein Vater genannt. Aber, lieber Vater, hören wir ihn beten. Nähe und Vertrautheit waren bei Jesus im Gespräch bis zum letzten Atemzug am Kreuz. Er hat sich in Gott geborgen, wenn wir Lukas sehen, und sagt am Schluss: Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben. Das können wir auch so sagen. Ich bin am Ziel meines Auftrags. Ich habe durchgehalten. Deine Barmherzigkeit, deine Liebe habe ich zu den Menschen gebracht. Zuerst zu denen, die sich nicht mehr helfen konnten. Und ich habe ihnen Hoffnung geschenkt. Ich habe mit ihnen gegessen. Ich habe ihnen vergeben. Ich habe sie gesund gemacht. Vater, so habe ich deine Liebe zu den Menschen gebracht. Aber was ist denn für Gott geschehen am Karfreitag? Im Tod am Kreuz verliert Gott, der Vater, seinen Sohn. Es ist ein tiefer Schmerz in Gott. Das Nein der Menschen zu Gottes Liebe schmerzt. Und er stellt fest, Die Menschen, denen ich die Liebe zeigen wollte, haben meinen Sohn umgebracht und ich bin nicht mehr Vater. Er ist tot und damit habe ich mein Vatersein verloren. Wie soll es nun weitergehen in dieser Welt? Wie wird Gott handeln? Wir haben noch die Bitte im Ohr, die Jesus am Kreuz seinen Vater zuruft. Vater, vergib ihnen. Die schrecklichste Schuld kann vergeben werden. Hat er, Gott, die Bitte Jesu am Kreuz gehört? Vater, vergib ihnen. Wie wird Gott reagieren? Der Sabbat vergeht. Ein Tag der Trauer und der stillen Erwartung. Was wird Gott tun? Am dritten Tag wachsen verwegene Gerüchte unter den Frauen und Männern, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren. Es seien einige Frauen aus unserem Kreis am Grab gewesen und sprechen nun davon, dass am Grab Engel erschienen seien, die Unglaubliches gesagt haben sollen, nämlich, dass Jesus lebt. Doch Augenzeugen gibt es nicht. Wer soll so etwas glauben? Doch hören wir Lukas, wie er in seinem Evangelium dem Theophilus eine Erzählung aufschreibt, die alle Vorstellungen übersteigt. Er will uns auch die Augen öffnen für das, was Gott am dritten Tag getan hat. Es wird davon gesprochen, dass Worte so heiß werden können, dass sie unser Herz zu brennen bekommen. Und brennen heißt ja so viel wie, was du jetzt hörst, das geht dich unbedingt an. Wer das zu glauben vermag, sieht die Welt mit neuen Augen. Da wird von Gottes Liebe erzählt, die am dritten Tag geschah. Und damit hat Gott das Nein der Menschen zum Leben seines Sohnes zurückgewiesen. Wie sagt Petrus später? Ihr habt Gott gekreuzigt, doch Gott hat es sich nicht gefallen lassen. Er hat ihn auferweckt. Zu einem neuen Leben, zum Heil der Welt. Weil Gott nicht Böses mit Bösem vergolten, sondern die Bitte Jesu am Kreuz erhört hat. Vater, vergib ihnen. Gott hat vergeben. Das Ja seiner Liebe zu uns Menschen bleibt nach der großen Schuld. Gott, der Vater, hat Jesus aus Nazareth, seinen Sohn, auferweckt, sodass die Botschaft Jesus lebt. Der Sohn lebt und ist zum Heil für alle gegeben, für alle Nationen. Universal gilt sein Heil. Gott hat das Nein zu Jesus nicht gelten lassen. Er hat ihn auferweckt und in der Kraft seiner Liebe dem Tod das letzte Wort genommen. Damit ist Gott wieder Vater geworden. Und er ist auch unser Vater damit geworden. Und Jesus ist nun der auferweckte Christus, der auferweckte Sohn und ruft aus allen Völkern, und wir sind ja Beispiel dafür, er ruft aus allen Völkern Menschen, die Gott vertrauen und sich sammeln lassen zu einer Gemeinschaft, um ein Segen für alle Völker zu werden. Kein Volk ist mehr ausgenommen. In allen Völkern gilt die Botschaft, Jesus lebt und Gottes Liebe gilt dir. Wir hören die schönste Erzählung vom dritten Tag, die uns Lukas geschenkt hat. Und sie ist so spannend, so neu zu hören, dass sie uns tief bewegen soll. Und wir hoffen, ja, ich auch mit, dass uns diese Worte unsere Herzen zum Brennen bringen. So berichtet Lukas dem Theophilus in Griechenland. Noch mehr geschah an diesem Tag. Zwei aus dem Kreis der Freunde Jesu wanderten nach Emmaus, das nach von Jerusalem einer Stunde zu Fuß zu erreichen ist. Sie redeten miteinander über alles, was da geschehen war. Während sie so miteinander sprachen und rätselten, näherte sich Jesus und gesellte sich zu ihnen. Sie aber erkannten ihn nicht, ihre Augen waren wie zugehalten. Was habt ihr denn so Wichtiges zu erzählen? Fragte Jesus. Warum seid ihr so traurig? Der eine, der Kleophas hieß, entgegnete, du scheinst der Einzige unter den Festgästen in Jerusalem zu sein, der nicht weiß, was in den letzten Tagen geschehen ist. Was war denn das? Fragte Jesus. Das mit Jesus aus Nazareth, erwiderten sie, und ein großer, vollmächtiger Prophet war er. In Wort und Werk hat er vor Gott und den Menschen unerhörte Dinge getan. Den haben unsere Priester und Machthaber zum Tode verurteilt und gekreuzigt. Und wir haben doch gehofft, er sei der, der kommen würde, um Israel zu befreien von der Fremdherrschaft, die uns so ein Joch auferlegt hat. Vorgestern ist das alles geschehen. Aber nun haben uns doch ein paar Frauen aus unserem Kreis erschreckt. Heute Morgen waren sie am Grab, fanden seinen Leib nicht und kamen mit der Nachricht zurück. Wir haben einen Engel gesehen. Und diese Engel haben uns gesagt, er lebe. Da gingen einige andere von uns ans Grab und fanden alles so, wie die Frauen es gesagt hatten. Ihn selber aber fanden sie nicht. Warum versteht ihr so wenig, sagt Jesus? Warum braucht ihr so lange, um zu begreifen, was die Propheten längst gesagt haben? Es ging doch nicht anders. Christus musste all das leiden und von diesem Leiden aus seine Vollmacht und Herrlichkeit gewinnen. Und er fing an zu erzählen und zu erklären, was in den Schriften bei Mose und den Propheten über ihn geschrieben sei. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Dorf. Und er tat so, als wollte er weitergehen. Sie aber baten ihn dringend, Herr, bleibe doch bei uns, denn es ist Abend geworden und der Tag hat sich geneigt. Er hörte ihre Bitte und sagte ja. Er kam mit in das Haus und blieb bei ihnen. Da geschah es. Während er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot, sagte den Lobpreis und gab es ihnen. Da fiel es wie Schuppen von ihren Augen und sie erkannten ihn. Doch er war nicht mehr da. Und was sagten sie? Wir haben es doch gespürt, durchfuhr es sie, und sie bestätigten einander. Unser Herz brannte auf dem Weg, als er mit uns sprach und uns seinen Weg eröffnete. Und wir könnten seinen Worten lauschen, als er uns die Worte des Propheten eröffnete. Sie sagten zueinander, los, auf, zurück nach Jerusalem. Wir müssen es unseren Brüdern und Schwestern sagen. Er lebt, er lebt. Und so eilten sie nach Jerusalem. Sie fanden die 11 Jünger und den Kreis der Freunde und Freundinnen versammelt. Sie riefen ihnen schon entgegen, es ist wahr, der Herr ist auferstanden. Er ist Simon erschienen. Hört zu, die Liebe bleibt. Da erzählten die beiden das Wort auf dem Weg und das Brotbrechen zu Hause hat unser Herz und unsere Augen geöffnet. Wort und Brot sind seine Erkennungszeichen. Er lebt. Und wir haben nun mit ihm eine neue Zukunft. Was sagt der Psalm? Die Trauer ist verwandelt in einen Reigen. Am dritten Tag wird gefeiert, getanzt, gesungen, gebetet. Das Wort und der Kelch als Zeichen der Tischgemeinschaft bekommen einen neuen Schwung der Freude und Dankbarkeit. Der Weg zu den Freunden wird noch am Abend unter die Füße genommen. Sie werden mit dem Gruß des Friedens beschenkt und das Licht gegen alle Dunkelheit wird angezündet. So soll nun jede Nacht bleiben. Keine Nacht in unserem Leben soll ohne ein Licht sein. Das sagt eigentlich die Osterkerze. Sie ist in einem großen Raum und wenn es dunkel wäre, füllte sie diesen Raum mit Licht. Kein Strahler, ein zartes Licht wie in unserem Leben. Gott hat ihn auferweckt, erlebt und ruft dich in seine Nachfolge. Auch wir brauchen ja die Ostererfahrung, nicht nur von damals, sondern von heute als Begegnung mit dem Auferweckten, weil die Welt, wie sie ist, gebrochen, ungerecht. Wir haben Hass erlebt und Ausgrenzung. Viele sind hier und mussten gehen. Wir brauchen die Ostererfahrung als Begegnung mit dem Auferweckten, weil unsere Beziehungen oft so sind, wie sie sind, verletzt und verletzend, belastet, enttäuschend, blutleer die einen, blutig geschunden die anderen. Genau in diese Welt ist Jesus eingetreten, als er in Nazareth seine Antrittspredigt hält. Da zitiert er das Wort aus der Messias-Verheißung und sagt, Leute, es ist soweit. Gottes Barmherzigkeit kommt durch mich zu euch. Heute, mitten in dieses gefährdete Beziehungsgeflecht der Menschen. Jesus hatte selbst keine behütete Kindheit. Er weiß, was Flucht ist. Gejagt werden, ausgegrenzt werden, nach dem Leben getrachtet sein. Er kannte die Angst nicht nur vom Hörensagen. Seine Eltern haben ihm das erzählt. Er hat Kranke und Ausgegrenzte nicht gemieden und stand zu denen, die sagten, wir haben keine Heimat mehr. Im Gegenteil, immer wieder hat er den Kranken geholfen. Er hat ihnen seine Nähe geschenkt, behutsam und heilend. Er geht in die Häuser der religiös ausgegrenzten Zöllner, isst mit ihnen und beruft sie in seine Nachfolge. Da fällt uns doch Zachäus ein. Er wird durch Jesus in seinem Hause zu Hause beglückt. Ihm wird das Heil zugesprochen. Und auch Frauen erfahren seine wertschätzende Nähe und werden in seinem Freundeskreis aufgenommen. Hätte ihn unser Elend kalt gelassen, niemand würde noch von ihm reden. Hätte er sich nur um sein eigenes Fortkommen gekümmert, er wäre längst vergessen. Das Leid der Mitmenschen rührt ihn an und ergreift ihn. Im Namen seines Vaters sucht er sie in Liebe, weil ihnen nichts anderes helfen würde. Weil ihn das Elend packt, packt er zu. Stellt zur Rede, verkündet in seinen Gleichnissen die Barmherzigkeit Gottes und ruft uns auf, barmherzig zu sein. Sein Angreifen macht ihn zum Angegriffenen. Menschen stehen gegen ihn auf und treiben ihn bis zum Kreuz. Unglaublich schmachvoll stirbt er. Nach menschlichem Ermessen sah es Karfreitag so aus, als wenn dieses Leben im Scheitern geendet wäre. Die Emmausjünger fanden das Unrecht himmelschreiend und erlebten das bittere Ende. Damit war alles aus. So liefen sie vom Ort des Leidens nach Hause, traurig, angsterfüllt. Wer ist Gott, war ihre Frage angesichts solch eines Leids. Die Widersinnigkeit des Leidens macht sie voller Trauer und Ohnmacht. Und dann, so haben wir ja gehört, auf diesem traurigen Weg zu ihrem Zuhause kommt er und holt sie ein. Dich auch? Auf welchem Weg bist du zurzeit? Brauchst du dieses Wort des Auferweckten, das dein Herz zum Brennen bringt und du glaubst, dass du Gott vertrauen kannst in allem Leid? Sie waren damals, die Jünger, ganz besetzt von dem Geschehen zu Karfreitag. Aber er hört zu. Er ist ganz bei ihnen. Er bekommt die tiefe Enttäuschung über Gott mit. Er aber, gerade auferweckt, spricht zu ihnen über das Leid und den Tod als der Lebendige, als der, der von Gott auferweckte. Sie hören zu. Lassen es sich zu Herzen gehen. Und es beginnt ein zaghaftes Vertrauen. Sie bieten vor ihrem Haus ihm die Gastfreundschaft an. Er sagt ja und kommt in ihr Haus. Auch in unser Haus kommt er auch heute Morgen als der Lebendige, Auferweckte und sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Er sagt ja und kommt. In der Tischgemeinschaft am Abend bricht er das Brot, spricht den Lobpreis. Da, auf einmal sagen sie, er ist es doch, wie er das Brot bricht, wie er uns den Kelch reicht, wie er den Lobpreis singt. Es ist der Herr. Nein, kann das sein? Ist es wirklich? Es ist der Herr, liebe Schwestern und Brüder. Das Unrecht, das Leid, der Krieg, die Verfolgung, der Tod haben nicht das letzte Wort. Gott, der Lebendige und der Barmherzige, will das letzte Wort haben zu unserem Leben, nicht die vernichtenden Mächte, die wir manchmal für die letzte Wirklichkeit halten. Nein, Das letzte Wort heißt nun, Gott ist wieder Vater geworden und sein Sohn eröffnet uns eine Zukunft, die getragen ist von der liebenden Zuwendung. Und damit haben auch wir, wenn wir uns verloren empfinden, eine Chance. Die in Schuld Verstrickten empfangen Vergebung und der Friede kann verwirklicht werden. Er wird auf dem Weg der Liebe bei uns bleiben bis zum Tod. Aber Gott, der Vater, hat sich zu ihm gestellt und den toten Sohn auferweckt und damit gesagt, allein die Liebe zählt. Die Liebe ist stärker als der Tod. Er, Jesus, lebt gestern, heute und morgen. So ruft Jesus, der auferweckte, junge Frauen und junge Männer in seine Nachfolge, auch heute. Er weiß um ihre Leidenschaft, ihr Engagement für Menschen in Not und für den Frieden zwischen den Völkern und für die Bewahrung der Schöpfung. So können sie ungemein einseitig sein. Wir sehen, wie sich Menschen engagieren, um die Schöpfung Gottes zu bewahren, während Großkonzerne ohne Rücksicht auf neue Erkenntnisse der Klimaforschung den Regenwald vernichten. So ruft Jesus der auferweckte Frauen und Männer und schenkt ihnen ein weites Herz und Mut zum Brückenbauen. Was ist das große Wort heute? Entfeinden. Zur Liebe fähig sein zu Menschen, die einem nicht wohlgesonnen sind. Brücken bauen. Wo sind die Menschen in Russland? Wo sind die Menschen in der Ukraine? Die sagen trotz allem, wir sind Schwestern und Brüder und lassen uns durch den Krieg nicht zu Feinden machen. Wo sind die Menschen in Israel und in Palästina, die sagen, die Systeme kämpfen und streiten und kennen kein Pardon für uns Menschen. Aber wir werden weiterhin Brücken bauen. Und so ist es im Bürgerkrieg in Syrien und im Sudan, in der Schrecklichkeit, die Menschen im Iran erfahren und in Afghanistan. So ist Jesus dennoch unterwegs. Man hat den Eindruck, er kommt wie am Kreuz unter die Füße der Menschen, der Mächtigen und Starken und der Feindbildenden in dieser Welt. Doch Gott sagt Nein zu solch einem Leben. So ruft Jesus als der Auferweckte seine Gemeinde als Licht und Salz in dieser gebrochenen Welt. Der Ruf zum Glauben braucht heute eine menschenwürdige Gemeinschaft für alle Generationen, für jung und alt, für einheimisch und Zugekommene, für Menschen auf der Flucht und für Menschen im gemütlichen Zuhause. Und der Glaube muss den festen Grund in der Liebe haben. So beruft Jesus, der Auferweckte, uns auch als ältere Generation. Wir sind durch Gott in eine Gewissheit hineingerufen worden, in einem langen Leben, dass die Liebe die schönste Gabe im Leben ist. So kann durch uns die Enkelgeneration ermutigt werden, sich Gott anzuvertrauen und zur Nachfolge Jesu ein Ja sagen, die in seinem Namen dann unterwegs sind. Und wir staunen, wie auch Enkel in seinem Namen in dieser Welt unterwegs sind. Sie sollen ihre Persönlichkeit und ihre Begabungen entwickeln, ihre Zivilcourage festigen und die Verantwortung für das Leben einüben und sich nicht in eine Opferrolle zurückziehen. Die Achtung vor dem Schwachen und Fremden vertiefen und die Wirklichkeit sehen, auch das eigene, das zum Leben, Glück und Leid gehören. Und das alles, weil in Glauben, Liebe und Hoffnung unser Leben ein tragbares Fundament erhält. Und dann schauen wir nach draußen, dass auch unser Leben frühlingshaft erblüht, dass uns niemand von der Liebe Gottes trennen kann. Kein Leid, keine Schuld, kein Tod. Wer Gott dem Vater vertraut und seinem Sohn Jesus nachfolgt, der lebt in der Zusage: Auch ich will dich auferwecken an meinem Tag, so wie ich Jesus auferweckt habe, meinen Sohn. Darum bleibe, was auch immer passiert, in der großen Hoffnung, dass Gott dich kennt. Amen.